Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Filtern als Kulturtechnik. Ein Feature von Raphael Smarzow.
Kaffee wird gefiltert. Leitungswasser wird in Klärwerkanlagen durch spezielle Filter von Schadstoffen bereinigt. Filterzigaretten. Spamfilter schützen vor bösartigen Viren und Informationsverschmutzung. Musik wird gefiltert. Auch diese Sendung ist gefiltert. Die O-Töne wurden von Äs und Äms bereinigt. Was wäre eigentlich, wenn es keine Filter mehr gäbe, alle Filter abgeschaltet und Filterblasen aufgelöst würden? Wäre das ein erstrebenswerter Zustand? Oder brauchen wir Filter?
Wir sind jetzt hier bei Anton zu Hause, um ein wenig mit euch beiden über Filter, Filterbubbeln, alles sowas um das Thema Filter herum passiert, nachzudenken.
Ich heiße Anton und bin 35 und lebe in Köln.
Ich bin Andreas und 34, wohne ebenfalls in Köln.
Was ist denn euer erster Gedanke, wenn ihr an Filter denkt?
Erster Gedanke wäre, etwas wird gefiltert, eine Meinung wird gefiltert, eine Information wird gefiltert.
Angeblich steckt jeder von uns in einer Filterblase. In einer digitalen Echokammer.
Ich habe das extra noch einmal im Duden nachgeschaut.
Felix Maschewski, Literaturwissenschaftler und Essayist, schreibt Aufsätze über heutige Digitalkulturen.
Eine Filterblase oder Filterbubble ist die selektive Informationsauswahl auf Webseiten durch Berücksichtigung des Nutzerverhaltens.
Der Begriff Filterblase geht auf den Aktivisten Eli Pariser zurück.
Zum Beispiel personalisierte Werbung. Es ist ja nicht so, dass mich das Internet permanent irgendwie auf Widersprüche in meinem Interesse aufmerksam macht, indem es mir zum Beispiel, keine Ahnung, ich interessiere mich für Holzbearbeitungswerkzeuge, aber die Werbung, die aufploppt, ist nicht jetzt, keine Ahnung, Prothesen, Zahnprothesen oder so, ne, weil ich mich dafür nicht interessiere und das wird mir auch nicht angezeigt. Für mir wären dann eher irgendwelche Anzeigen über neueste Werkzeuge, sonst was, ne, während ich so durch die Gegend surfe, angezeigt. Insofern, das sind für mich so gute Merkmale, dass ich auf jeden Fall in einer Art Filterblase unterwegs bin.
2011 beschreibt Pariser in seinem Buch Filterbubble, dass das Internet seine Nutzer nur noch mit Meinungen konfrontiere, die deren eigene Überzeugungen verstärkten. Die Filterblasentheorie.
Sie beschreibt quasi einen algorithmisch kuratierten Informationskosmos auf Plattformen wie Facebook, der dem Einzelnen, so zumindest in der Theorie, bereits bestehende Meinung zurückspiegelt, seine Position in einem beständigen Feedback-Loop bestätigt und widersprechende Sichtweisen und kognitive Dissonanzen weitestgehend ignoriert.
Ein Datentunnel der Selbstbestätigung. Herausgefiltert wird, was das eigene Selbstbild stören könnte. Allerdings nicht zwangsläufig durch technische Ursachen in Form einer algorithmischen Kuration, sondern durch die Art und Weise, wie der Mensch die Welt online und offline wahrnimmt. Der Journalist David Roberts spricht von einer tribalen Epistemologie, die sich im Internet beobachten lässt. Eine Information werde nicht anhand von Kriterien wie wissenschaftlichen Standards der Beweisführung oder gar der Anschlussfähigkeit an das allgemeine Weltverständnis beurteilt, sondern einzig und allein danach, ob sie den Werten und Zielen des Stammes entspräche. Das bestätigt auch der Kulturwissenschaftler Michael Seemann in seiner 2017 veröffentlichten Studie »Digitaler Tribalismus und Fake News«. Digitaler Tribalismus bildet den Kern des Erfolgs von Bewegungen wie Pegida oder AfD, wie auch der Alt-Right und anderen antiliberalen Kräften. Wie diese digitale Stammesbildung aussieht, hat der Kurator Alain Bieber im Internet beobachtet.
Ich bin jetzt hier mit Alain Bieber im NRW-Forum und Alain hat sich für die Ausstellung Im Zweifel für den Zweifel Fake-Accounts eingerichtet, um was genau damit zu machen.
Ja, wir haben jetzt gerade eine Ausstellung konzipiert, die heißt Im Zweifel für den Zweifel, Verschwörungstheorien, Fake News, alternative Fakten. Wir haben natürlich angefangen auch zu recherchieren und wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dachte ich, mache ich mir auch mal so einen Fake-Account.
Mit diesem Account ist der Kurator Alain Bieber in eine rechte Parallelwelt abgetaucht. Eine Filterblase, in der sich Extremisten austauschen.
Nach und nach hat man 300 Freunde und auf einmal, ne, ich hatte dann 300 rechte Populisten und Nazis als Freunde.
Geh nochmal zurück auf dieses eine Bild bitte. Beschreib doch mal, was wir hier genau sehen. Also das hat Bernd Palmer gepostet und...
Wir sehen ein blondes Mädchen auf der Schaukel, wahrscheinlich blonde Arierin mit Rosenkranz auf dem Kopf am Schaukeln, schaut ein bisschen traurig. Und dann die Unterschrift, warum macht Merkel Deutschland kaputt? Das da fand ich auch sehr abgefahren. Hier die arischen Siedler, mhm, ist auch so ein ganz beliebtes Thema in diesen Szenen. Und dann, das Schlimmste sind immer diese drunter Kommentare, was die Leute dann so noch mitkommentieren. Ne? So mit seufzt, lang, lang ist her. Und es hat halt was von irgendwie so Wikinger-Ambiente, Sehnsucht. Ne? Ich und meine arische Familie damals, keine Ahnung. Und dann immer halt so absurdes Zeugs
dazu. Aber was ja total auch irre ist, also dass diese recht harschen politischen Kommentare werden halt mit so Katzenbildern und irgendwelchen Papageien halt zwischengeschaltet. Ne?
Ja, das sind einfach Leute, die auch immer mal irgendwie mal ein Katzenbild posten. Ne? Also das ist so eine Mischung aus ja, Knuddeln.
Knuddeln und Hass.
Also wenn man sich durch so ein Newsfeed mal scrollt, fällt einem auf, sag mal, seriöse, normale in Anführungszeichen, Medien gibt es da gar nicht mehr. Die kommen gar nicht mehr vor. Ne?
Der Rechtswissenschaftler Dan M. Kahan untersuchte in zwei 2017 veröffentlichten Studien, wie beispielsweise politische Überzeugungen die Wahrnehmung von Argumenten und Fakten beeinflussen.
Seine Schlussfolgerungen wirken ernüchternd.
Menschen seien in erster Linie daran interessiert, ihrer eigenen Identität gerecht zu werden, anstatt ein objektives Weltbild zu kultivieren.
Kahan spricht von der sogenannten identitätsschützenden Kognition.
Wie gesagt, ich suche mir die Leute aus, mit denen ich unterwegs bin, ne, die eine bestimmte politische Meinung vertreten, die bestimmte Infos durchsickern lassen oder auch nicht, Themen, worüber man redet oder auch nicht. Und genau deswegen glaube ich auch, dass ich, wenn ich mich im Internet bewege, ja auch ähnlich verhalte. Diese Wahrnehmung hat ja eine Geschichte. Es entwickelt sich ja im Laufe der Zeit und entsteht zu einem Filter.
Gibt es auch sowas wie soziale Filter oder Filter, die sozial bedingt sind?
Mit Sicherheit gibt es eine Form von sozialen Filter, aber ich glaube, es ist relativ passiv.
Man wächst da so rein.
Man wächst da so rein, je nachdem, was man für einen Background hat.
Hilde Heider, Professorin für Psychologie an der Universität zu Köln.
Es gibt so ein klassisches Experiment, wo Münzen geschätzt worden sind, die Größe von Münzen. Und die Kinder mussten einfach die Größe von den Münzen aufmalen. Und da ist es so, dass man bei Kindern aus armen Haushalten findet, dass sie die Münzen größer malen als Kinder aus reichen Haushalten. Was die mit der Größe ausdrücken, ist die Wertigkeit der Münze. Und für die ist das eben viel mehr wert. Ja. Das wäre eine Sache, wo man sagen kann, natürlich spielt die Sozialisation da eine große Rolle, wie ich meine Umwelt wahrnehme.
Der Philosoph Immanuel Kant vertrat die Sichtweise, dass Menschen die Welt durch einen Filter wahrnehmen.
In Kritik der reinen Vernunft argumentiert der Erkenntnistheoretiker, es sei unmöglich, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie wirklich sind.
Wir sehen die Welt ja nicht, wie sie wirklich ist, sondern wir sehen sie immer nur subjektiv, durch uns, mit all dem, was wir mitbringen.
Professor Oliver Ruf. Er lehrt Medien- und Gestaltungswissenschaft. Unter anderem mit den Schwerpunkten Medienästhetik und Kommunikationstheorie.
Und deswegen können wir das eigentlich gar nicht, das Ding an sich, niemals wirklich die Objektivität erreichen, sondern immer nur in einer bestimmten Art und Weise der Auslegung, wie wir gerade mit etwas umgehen und was uns zur Verfügung steht.
Erziehung und Erfahrung. Die Umgebung, in der man aufgewachsen ist, Erwartungen und Emotionen wirken wie Filter.
Sie haben einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung der Welt, die immer selektiv ist.
Aber wie funktioniert das genau? Wie filtert unser Gehirn das, was es verarbeitet?
Birgit Stürmer ist Professorin für Allgemeine Psychologie und Neurokognitive Psychologie.
Wir haben im Gehirn, in dem höchsten Zentrum, dem Neokortex, sogenannte primäre Projektionsareale. Da läuft zuerst, kann man sagen, die sensorische Information wirklich auf kortikaler Ebene ein. Und dann haben wir andere Regionen, die damit betraut sind, solche Intentionen, Handlungsziele, die wir verfolgen, zu repräsentieren.
zum Beispiel der Präfrontalkortex.
So, und das ist Top-Down-Verarbeitung. Da sind Intentionen repräsentiert in großen Netzwerken. Und die Bottom-Up-Informationsverarbeitung ist auf kortikaler Ebene dann eben zunächst an diesen primären Projektionsarealen.
Es wird also unterschieden zwischen einer Selektion, die sensorisch funktioniert, welcher Reiz ist sensorisch auffällig, und der Top-Down-Regulation. Welche Information passt zu meinen Intentionen und Handlungszielen? Hilde Haider.
In der Aufmerksamkeitsforschung hat das eine zentrale Rolle gespielt, dass Broadband sich gefragt hat, wenn wir beispielsweise mit zwei Nachrichten konfrontiert sind, eine auf dem linken Ohr und eine auf dem rechten Ohr. Wieso können wir eine Nachricht verarbeiten und die andere nehmen wir überhaupt nicht wahr? Die blenden wir komplett aus. Und seine Theorie ist in die Literatur eingegangen als die Filtertheorie.
Heute gibt es Pizza zum Abendessen. Der Psychologe Donald Eric Broadbent spielte seinen Probanden auf dem linken und rechten Ohr zwei unterschiedliche Nachrichten vor. Die Probanden hatten die Aufgabe, sich auf den Inhalt einer Nachricht zu konzentrieren. Broadbent fand heraus, dass die Teilnehmer nur den Inhalt der priorisierten Nachricht wiedergeben konnten. Er ging somit davon aus, dass eintreffende Informationen zunächst selektiert werden. Ihr Inhalt werde erst im Anschluss erfasst. Heute gibt es Pizza zum Abendessen.
In dem Moment, wo ich eine Nachricht priorisiere, habe ich keine Kapazität mehr. Das ist so ein sogenanntes strukturelles Bottleneck oder Flaschenhals, dass wir einfach nur eine Information zu einem Zeitpunkt wirklich bewusst verarbeiten können. Und die andere Information wird sozusagen aus dem System rausgehalten, um das System vor Überlastung zu schützen.
Dieses Modell ist allerdings unzureichend.
Diese Annahmen von Broadbent haben sich relativ schnell als zu kurz gegriffen herausgestellt, weil, ich meine, das kennt ja jeder, wenn wir auf einer Cocktailparty sind oder auf einem großen Fest sind, dann ist es ja so, dass wir sehr fokussiert auf unseren Gesprächspartner sein können. Aber wenn beispielsweise irgendjemand unseren Namen ausspricht, reagieren wir sofort und können die Aufmerksamkeit auf diese Person richten oder von der eigentlichen Informationsquelle wegrichten.
Michael? Es ist also genau andersrum. Die Inhalte eintreffender Nachrichten werden sofort erfasst und augenblicklich nach ihrer Bedeutung selektiert.
Das war ein sehr großer Meilenstein, dass sie klargemacht haben, es ist nicht ein Defizit, dass wir zu wenig Kapazität haben, sondern es ist eigentlich die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir zielgerichtet handeln können. Wenn man sich schlicht und ergreifend einen Frosch vorstellt, der mit gleicher Intensität nicht eine Fliege, sondern 10 Fliegen sehen würde, der hätte keine Grundlage mehr, sich für eine Fliege zu entscheiden. Der würde einfach verhungern. Das heißt, der Organismus braucht diese Fixierung auf einen Gegenstand, mit dem dann gehandelt wird. Das heißt, diese Filterung ist essentiell, damit wir überhaupt handeln können. Das ist die Selektivität der Wahrnehmung. Andersrum ausgedrückt, eben der Effekt des Filterns.
Filtern ist also überlebenswichtig. In der aktuellen wahrnehmungspsychologischen Forschung werden eher visuelle Filter untersucht. Zum Beispiel, wie wir negative Gesichtsausdrücke verarbeiten. Birgit Stürmer hat herausgefunden, dass wir negative Gesichtsausdrücke nach einem entspannten Mittagessen mit einer Freundin stärker verarbeiten als nach einem schnellen Mittagessen allein am Schreibtisch. Wir nehmen negative Gesichtsausdrücke nach einem entspannten Mittagessen eher wahr, filtern sie also weniger stark raus.
Und diesen Befund haben wir so interpretiert, dass letztendlich diese Essenssituation, die entspannender ist, dazu führt, dass wir auch weniger kognitive Kontrolle über Emotionen ausüben und wir deshalb danach in so sozialen Situationen, gerade wenn uns negative Gesichtsausdrücke entgegenkommen, die auch stärker verarbeiten, weil unsere Selbstregulation etwas beeinträchtigt ist durch die Entspannung, die wir gerade hatten.
Eingehende Nachrichten, Sinneseindrücke, Bedürfnisse und Emotionen müssen selektiert werden, um Entscheidungen treffen zu können, Situationen einschätzen zu können, um Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.
Es geht darum, Prioritäten zu setzen. Wenn ich eine Priorität habe, also wenn ich ein bestimmtes Handlungsziel habe, dann sehe ich primär ja die Informationen, die ich sehen will, beziehungsweise die ich brauche, um die Handlung ausführen zu können.
Man hat ja nicht unbegrenzt Ressourcen und die kann man halt, ne, kann man nicht alles wahrnehmen.
Wie bewältigt ihr eigentlich diese ganzen täglich auf euch einprasselnden Informationsmassen im Netz?
Pro Sekunde werden weltweit 6.000 Tweets gepostet. Insgesamt sind es 500 Millionen Tweets pro Tag.
Man liest irgendwie manchmal stundenlang. Aber wenn ich diesen Punkt erreicht habe, ist es für mich so, okay, dann muss ich irgendwie einen Kanal ababonnieren zum Beispiel, weil ich dann merke, okay, ich werde mit dem überhaupt nicht fertig.
2021 werden über 300 Milliarden E-Mails verschickt werden.
Unsere Welt ist hochkomplex in der Informationshaltigkeit. Dann kann ich nichts anderes tun, als zu reduzieren, als Informationen sozusagen auszublenden.
Weil wir sonst in diesen Informationen ja bestimmt ertrinken würden. Was ist für mich relevant? Was kann ich ignorieren? Ich glaube, dass ohne diese Form der Filterung wir bestimmt auch etwas verlieren würden am Internet, dass wir bestimmt weniger klar mit diesen gesamten Informationen umgehen könnten.
Wie viele Informationen müssen aber überhaupt verarbeitet werden, um sich eine sinnvolle Meinung über einen Sachverhalt bilden zu können? Professor Georg Weizsäcker lehrt Verhaltensökonomie an der Humboldt-Uni in Berlin. Die volkswirtschaftliche Entscheidungstheorie geht davon aus, dass wir Informationen sammeln müssen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Allerdings beobachtet er,
dass wir auf relativ wenig Informationen relativ stark reagieren. Und dass wir auf relativ viel Information relativ schwach reagieren. Also um ein Beispiel zu sagen, wenn Sie eine Meinungsumfrage unter drei Freunden machen und die sagen alle drei das Gleiche, dann sind Sie sich ziemlich sicher, dass die Aussage auch stimmt. Wenn Sie eine Meinungsumfrage unter 30 Freunden machen und von denen sagen 25 das Gleiche und 5 was anderes, dann ist das Verhältnis immer noch 5:1. Und es ist eine starke Aussage, die von diesen 30 Personen gefällt wird. Aber man neigt dazu, diesen großen Zahlen nicht so zu glauben, sondern zu sagen, naja, gemischtes Bild, eine Mehrheit für die erste Meinung.
Je mehr wir filtern, je weniger verschiedene Meinungen es gibt, desto sicherer werden wir uns. Allerdings ist es möglich, dass das dadurch entstandene Verständnis eines Sachverhaltes fehlerhaft ist.
Das kann gut sein, dass wir durch die Beschränkung der Menge von Informationen, die bei uns täglich ankommt, unser Leben insofern leichter und erfolgreicher gestalten, dass wir zum Beispiel unsere Konsumentscheidungen oder Wahlentscheidungen leichter fällen können. Und leichter heißt hier unter geringeren Kosten. Aber sie können natürlich eben falsch sein.
Uns fällt es also leichter, mit weniger Informationen umzugehen, auch wenn wir damit das Risiko eingehen, eventuell fehlerhafte Entscheidungen zu treffen.
Wenn man sich menschliche Sprache anschaut, das, was wir tun, ist ja letztendlich, wir kategorisieren. Also das hier ist ein Glas, egal ob es jetzt ein Senfglas ist oder ein Weinglas ist oder so, es ist ein Glas. Und ich habe ein Wort, um eine ganze Klasse von Objekten damit zu bezeichnen. Warum tue ich das? Es reduziert die Komplexität der Welt.
Im Internet helfen Suchmaschinen, die Komplexität der digitalen Welt zu reduzieren. Allerdings scheint hier die Filterblasentheorie nicht vollkommen aufzugehen. Die Organisation Algorithm Watch fand im Rahmen der Aktion Datenspende heraus, dass sich Suchergebnisse zu bekannten Politikern von Nutzer zu Nutzer nicht maßgeblich unterschieden. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten auch die Soziologen Mario Heim, Andreas Gräfe und Hans-Bernd Brosius in einer Auswertung der Nachrichtenplattform Google News. Auch hier lieferten die Ergebnisse keine Unterstützung der Filterblasenhypothese. Also doch keine Filterblase?
Und glaubt ihr denn, das Smartphone ist eine Art Filter, mit dem wir die Welt betrachten?
Du meinst, weil das der Hauptort ist, wo man Nachrichten konsumiert?
Whatever.
Klar, auf jeden Fall ist das ein Filter, weil auf dem Handy sind Bilder, die ich möchte. Da sind Channels abonniert, die ich will. Da sind Nachrichten drin, die ich will, die ich mit anderen Menschen teile.
Wir begreifen die Welt durch digitale Medien. Durch das Smartphone.
Ich glaube, wenn wir es kulturphilosophisch betrachten, kann man den Begriff der Schwelle vielleicht zunächst einmal betrachten. Also im Sinne auch von Benjamin, beziehungsweise auch, wenn wir jetzt so eine Kulturtheorie noch heranziehen von Bataille, dass es eine Art von Überschreitung ist. Also dass etwas zwischen uns sich befindet, das wir erlangen wollen.
Eine Überschreitung in den virtuellen Raum des Smartphones. der für uns Informationen filtert.
Wie finde ich einen Ort? Also wie komme ich irgendwo hin? Und früher hat man erstmal sehr umständlich eine Karte entfaltet und dort geschaut, wo ist man überhaupt? Und das ist dieses Mapping. Und heute nehmen wir das Smartphone in die Hand, das sofort erkennt, wo wir uns befinden. Wir geben einen anderen Ort ein und wir gehen einen Weg und nehmen gar nicht mehr wahr, in welchem System von Straßen wir uns befinden, sondern wir schauen nur noch auf diesen Bildschirm, der uns gewissermaßen gefiltert dann auch leitet, wo wir hingelangen. Und das ist eigentlich dieser Moment. Und das ist eine Art von Schwelle, die wir dann überschreiten. Und deswegen glaube ich, ist diese Art von Schwelle, die man überschreitet, ist eben auch eine Art von Filter, den man sich vor seine eigene Wahrnehmung setzt, um eine bestimmte Art von Welt neu zu erfahren.
Sie nicht nur neu zu erfahren, sondern sie buchstäblich neu zu inszenieren. Etwa durch Apps wie Instagram.
Wenn wir jetzt nochmal an Fotobearbeitung ja auch denken und Instagram, da sind ja auch die Filter mitunter ein Erfolg halt gewesen dieser App.
Für mich selbst erkläre ich das so, die Beliebtheit der Filter, weil jeder Filter ist irgendwie eingeschlossen in eine Geschichte.
Gerade das Filtern ist ja für Instagram, hat gewissermaßen so eine neue Popularität dann auch erlangt. Und warum tut man das? Es ist die Möglichkeit, die Wahrnehmung zu steuern. Man zeigt genau dorthin, was man sehen möchte oder was man gesehen haben möchte. Dieses Filtern ist eine Art von Auslegung, die man steuern möchte.
Ich weiß nicht, ob das Hollywood-Filme sind, Noir-Filme sind. Ne? Das liefert ja alles so eine Ästhetik, ein Lebensstil wird einem Filter zugesprochen oder gibt das halt wieder.
Also es ist quasi ein Steuerungsmoment in der Auslegung und dann wird gewissermaßen diese Applikation zu einer Art von Bühne. Wie in jedem Theaterstück, eine Bühne ist dazu da, etwas zu inszenieren. Man inszeniert sich selbst und man möchte sich in einer gewissen Art und Weise zeigen und gesehen werden und dazu nutzt man eben etwas, was dazwischen geschaltet ist.
So ein Filter drückt unfassbar viel aus. So, ne? Das ist wie so eine Postkarte von 1960.
Filter geben dem digitalen Bild die verlorene Aura des Analogen wieder zurück.
Ich glaube, sie holen, wenn, dann Geschichte noch einmal hervor.
Nostalgiefilter, Erinnerungsfilter.
In der Fotografie gab es das eigentlich fast schon immer, seitdem es Objektive gab, seitdem es quasi Spiegelungen gibt, mit denen man das Foto realisiert hat, gab es Filter, die auch davor geschaltet werden können, um dieses Spiegelbild auch in einer gewissen Art und Weise, mit einer Atmosphäre zu belegen, mit einer Art und Weise, das neu wahrzunehmen.
Etwa das Claude-Glas, ein Spiegel, der im 18. Jahrhundert zur Landschaftsbetrachtung eingesetzt wurde. Das Glas tauchte Landschaften in neue Koloraturen, die auch Eingang in die Malerei dieser Zeit fanden.
Glaubt ihr denn, dass ihr in einer Filterbubble seid?
Ich glaube nicht, dass ich in einer Filterbubble bin.
Warum?
Weil man in gewissen Kanälen, zum Beispiel bei irgendwelchen großen Facebook-Groups, dann doch noch mit Sachen konfrontiert wird, die hätte man sich freiwillig so vielleicht nicht angeguckt oder angeklickt.
Ein Blick auf einen kontroversen Tweet des rechten Gesellschaftskritikers Don Alfonso. Es melden sich nicht nur Befürworter, sondern auch Kritiker zu Wort. In den Kommentaren tobt eine digitale Schlammschlacht. Unterschiedliche Meinungen treffen aufeinander. Allerdings scheinen diese inhaltlichen Dissonanzen keinen Einfluss auf die Meinungen der sich duellierenden Kontrahenten zu haben. Im Gegenteil. Die gegnerischen Positionen erfahren eine Verfestigung. Das sagt eine Studie vom März 2018. Ein Team um den US-Soziologen Christopher Ball von der Duke University hat in einem Experiment Demokraten und Republikaner auf Twitter mit gegenläufigen Meinungen konfrontiert. Das führte bei den Demokraten zu einer leichten Intensivierung ihrer liberalen Einstellung. Die politische Agenda der Republikaner erfuhr eine massive Verstärkung.
Also Filterclash statt Filterbubble?
Ich muss gar nicht in die Kommentarspalten von bei Don Alfonso schauen, sondern einfach nur das Hochzeitsfoto auf meiner Timeline vom Freund, dann die Nachricht meinetwegen der Flut aus von Mallorca sehe. Das bringt mich die ganze Zeit in diesen Spannungszustand, wo ich definitiv sagen kann, das sind Dinge, die ich irgendwie nicht unbedingt miteinander vereinbaren kann.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen spricht von der unerträglichen Gleichzeitigkeit des Seins, dem Schock des Unvereinbaren, der zu einem wesentlichen Bestandteil des Internets geworden sei. Bereits die Infrastruktur des Netzes widerspricht der Vorstellung einer Filterblase, da man sich über Verlinkungen durch das Internet bewegt.
Das ist natürlich das Prinzip des Hyperlinks.
Jeder Klick kann neue Welten und Perspektiven eröffnen.
Ich glaube, dass wir uns ein Stück weit, und das ist gerade die Problematik, auch gerade von so einer Metapher wie der Filterblase, dass wir diese Erzählung zumindest ein Stück weit anders hinterfragen sollten. Weil dieses Prinzip der Verlinkung, was Bernard Perksen da anspricht, dass es also auf diese verstörende Gleichzeitigkeit des Disparaten, die Erfahrungen von Kontingenz und Komplexität, oder auch, es spricht, glaube ich, auch von kollabierenden Kontexten und solchen Dingen, das ist auch eine Erfahrung des Internets.
Die Diskussion um die Filterblase, die angeblich die Demokratie bedrohe, scheint ein viel gravierenderes Problem zu verdecken. Das Fehlen einer digitalen Diskursethik.
Ich glaube das durchaus, dass die Fokussierung auf den Begriff oder die Metapher der Filterblase mit so einer Enttäuschung einhergeht. Dass wir nach der Einsicht, dass es auch andere Blasen gibt und dass wir auch in diese Blasen hineingeschaut haben, dass wir nach diesem großen Gespräch, das wir auch mit anderen Menschen geführt haben, vielleicht erkannt haben, dass wir den anderen nicht nur nicht besser verstehen, sondern vielleicht ihn auch weniger mögen. Und dass wir plötzlich etwas sehen, was uns vorher ein Stück weit, weil wir diese Medien noch nicht hatten, verborgen geblieben ist. Er hat etwas sichtbar gemacht und damit auch etwas unbestreitbar. Und ich glaube, dass wir damit noch wirklich unerfahren sind.
Neuland.
Das Einzige, was sich halt jetzt ändert, ist, dass wir noch keine Fähigkeiten haben, um zum Beispiel unsere Filter kritisch zu hinterleuchten.
Dass man sich überhaupt darüber im Klaren sein muss, dass mit diesem Medienwandel, der stattgefunden hat, wir alle zu Sendern geworden sind.
Dass halt so eine Art von neuer Literalität geschaffen werden muss, einfach nur um kritische Meinungsbildung zu ermöglichen.
Wie geht man damit um, dass andere Menschen andere Meinung haben und was heißt Verständnis, was heißt Konsens? Wie lässt sich das unterscheiden? Und wir sind nicht mehr nur passive, in Anführungszeichen, Empfänger, dass damit aber auch eine gewisse Verantwortung einhergeht.
Und wie soll dieser Verantwortung im Sinne einer digitalen Diskursethik begegnet werden? Vielleicht hilft der Philosoph Sokrates weiter. In seinem 3-7-Modell beschreibt er eine ethische Informationsfiltertechnik. Medial vermittelte Informationen müssen, bevor sie verteilt werden, durch 3 Siebe gehen. Das Sieb der Wahrheit. Ist die Nachricht wahr, die weitergegeben wird? Das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, das erzählt wird? Das Sieb der Notwendigkeit. Ist es wirklich notwendig, dass diese Nachricht erzählt wird? Um unsere eigenen Beiträge im Internet zu überdenken, wäre eine Beherzigung dieser 3 Filter sicherlich sinnvoll. Vielleicht ein erster Schritt für die Entwicklung einer neuen digitalen Diskursethik. Könnte das Filterblasen zum Zerplatzen bringen? Oder ist das alles nur eine Utopie?
Ich glaube, dass wir mit dieser Diskursethik, die wir erlernen müssen, würde auch eine Medienreflexionskompetenz einhergehen. Das wäre so etwas, dass wir wirklich lernen, auch diese gesamten Technologien ein Stück weit anders zu lesen. Dass wir lernen, vielleicht über die Folgewirkung positive Potenziale durchaus, aber auch negative Konsequenzen ein Stück weit anders nachdenken lernen. Das wäre zumindest begrüßenswert.
Ein Zeitfragen-Feature von Raphael Smarzoch. Es sprachen Lisa Rendina und Sarah Sommerfeld. Regie Frank Meerfort. Für Ton und Technik war Thomas Monajan verantwortlich.